Lieber Vater, ich danke dir, dass wir immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise erleben dürfen, wer du bist, dass du dich so ganz unterschiedlich uns immer wieder vorstellst, ganz neu, ganz neue Facetten wir von dir entdecken dürfen und lernen dürfen, wie du zu uns stehst, wie sehr du uns liebst, was deine Herzenshaltung uns Menschen und dieser Welt gegenüber ist. Dank dir jetzt auch für diesen Lobpreis, für diese Lieder, für diese Inhalte, Herr, die uns dein Wesen, deinen Charakter so toll nahe bringen, dass du mit einer unendlich großen Liebe uns gegenüberstehst, mit offenen Armen uns erwartest und Gemeinschaft mit uns haben willst. Und dass wir aus diesem Grund auch jetzt Advent feiern und Weihnachten feiern dürfen, weil du gekommen bist in diese Welt, Herr. Dank dir jetzt für diesen Gottesdienst, dass wir jetzt auch dein Wort hören dürfen, möchte ich herzlich bitten, dass du es uns aufschließt, dass es relevant wird für unser Leben. Und genauso bei den Spurensuchern und in der Flohkiste. Segne du unsere Kinder, wenn sie jetzt in ihren Gruppen zusammen sind und die Mitarbeiter dort. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Dann würde ich die Spurensucher in ihr Programm entlassen. Herzlichen Dank, ihr liebe Band, diesen tollen Lobpreis. André, darf ich dir das zurückgeben, damit du heute Abend eine Tasse hast? Ich danke dir auch sehr für deine tolle Einleitung zu meiner Predigt. Ich habe mir schon gedacht, als ich da saß, bei dir müssen wir mal ein Upgrade vornehmen. Das nächste ist dann, dass du die Predigt auch hältst, weil deine Einleitung steht ja schon und die Fragen, die du dazu stellst, sind vollkommen richtig. Und da werde ich mal gucken, dass ich da auf den einen oder anderen Aspekt eingehen werde. Was hat der Jona jetzt in der Adventszeit zu tun? Was kann er uns für unseren persönlichen Glauben, für unsere Gemeinschaft, für unser ganzes Leben eigentlich mitgeben? Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich noch erinnert. Vor gut 30 Jahren war das, glaube ich. Ich kann's nicht mehr, krieg's nicht mehr ganz zusammen. Da ging so ein VHS-Video durch die christliche Szene. Ich müsste eigentlich fragen, kann sich jemand noch an VHS erinnern? Ne? Nicht an das Video. Ja, das hieß City Transformation. Hat das jemand zur damaligen Zeit mal gesehen? City Transformation? Es war ein Video, das jemand gedreht hat über die Wunder Gottes, die an ganz unterschiedlichen Stellen auf der Welt passiert sind. Ganz unterschiedliche Städte, eine Dame nickt, an ganz unterschiedlichen Städten und Dörfern auf der ganzen Welt verteilt, haben sich Menschen zusammengefunden, haben gebetet und ganz wunderbare Sachen sind passiert. In Kolumbien eine Stadt, die kaputt war von den Drogenbossen dort, kaputt gemacht war, die Menschen in Angst und Schrecken gelebt haben, die Gemeinden, die Kirchen sind zusammengekommen, haben gebetet und entweder haben sich die Drogenbosse bekehrt oder sind ins Gefängnis gekommen, aber diese Stadt ist wieder aufgeblüht und hat sich komplett verändert. Ich habe diese eine Szene noch vor Augen, irgendwo in Südamerika, Christen in Gemeinden zusammengekommen und haben gebetet und ihre Ernte hat sich verdoppelt und verdreifacht. Die haben in dieser Zeit Rettiche und Mohrrüben geerntet, die waren so groß und so dick wie mein Unterarm. Haben sie Bilder davon gezeigt. Also, und dann haben sie nicht nur einmal im Jahr geerntet, sondern zwei- und dreimal. In Afrika unterschiedliche Dörfer, die von Schamanen und Zauberern mit ganz dunklen Mächten belegt waren, sind frei geworden, weil Christen gebetet haben. Eine ganze Stadt hat sich Gott zugewandt und haben ein Aufblühen erlebt auf ganz wunderbare Weise. Ganze Gefängnisse sind leer gewesen, weil sich Menschen zu Jesus bekehrt haben. Fand ich damals faszinierend, dieses Video, und habe mir seitdem eigentlich immer mich gefragt und mir gedacht, warum schaffen es solche Nachrichten nicht in die Tagesschau oder so? Warum gehen solche Nachrichten unter? Warum lassen sich schlechte Nachrichten einfach besser verkaufen? Warum schalten Menschen dort eher ein? Und so ist das oder wäre das, was der Jona in seiner Zeit bei sich da erlebt hat, André hat es angedeutet, hat es schon verraten, wäre wohl auch nicht in die Nachrichten gekommen. Nach seinem wunderbaren Fischerlebnis, was wir die letzten paar Male auch betrachtet haben, geht er gehorsam in diese Stadt, in diese böse Stadt Ninive, predigt, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird Gericht zu euch kommen. Und dann heißt es in den darauffolgenden Versen im dritten Kapitel, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als diese Predigt vor den König von Ninive kam, da stand er auf vor seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagte, in ganz Ninive ist es ein Befehl des Königs und aller seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen. Man soll sich nicht weiden noch Wasser trinken und soll sie alle in einen Sack hüllen, Mensch und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehrte um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn gereut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass er uns nicht verderbe. Reaktion auf dem Jona seine Predigt. Dieses dritte Kapitel ist wirklich faszinierend. Eine Predigt und Hunderttausende von Menschen werden berührt und ihr Leben ändert sich. Die Menschen von Ninive haben sich so geändert in ihrem Verhalten, dass es Gott genügt hat, dass er diese Stadt verschont und nicht gerichtet hat. Faszinierende Geschichte, dieses dritte Kapitel. Noch interessanter ist aber jetzt der Punkt, wie der Jona auf das reagiert, was Gott an dieser Stadt jetzt getan hat. So bekannt wie dieses Jona-Buch ist, aufgrund der Fischgeschichte, denke ich, und die meisten Christen, die erinnern sich vielleicht noch dran, dass als Jona dann ausgespuckt wurde, dass er dann gehorsam nach Ninive ging, dass diese Stadt vielleicht auch noch sich bekehrte und umkehrte, aber ganz oft hört es dann an dem Punkt auf. Die wenigsten wissen, wie die Geschichte nach Ninive eigentlich noch weitergeht. Die wenigsten wissen, wie Jona auf die Gnade von Gott da reagiert und vor allem, wie das Buch dann selbst endet. Dieses vierte Kapitel ist so verblüffend, wenn man mal die Ereignisse und die Erlebnisse davor von Jona betrachtet. Gerade hatten sich 120.000 Menschen bekehrt und dann heißt es im vierten Kapitel, das aber verdroß den Jona sehr. Und er war zornig. Und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deswegen wollte ich nach Tarsis fliegen, denn ich wusste, dass du gnädig bist, barmherzig und langmütig und von großer Güte. Und du lässt dich des Übels gereuen. Und dann sagt er so, nimm nun Herr meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Der Typ hat ein Problem, oder? Wie viel würden wir uns freuen, wie sehr würden wir uns freuen, wenn sich unser Ort da unten, unsere ganze Stadt Gott zuwenden würde? Weil das ganze Powercamp, das ganze Jungscha-Lager, obwohl wir uns da echt nicht beschweren können und beschweren wollen, die Leute in meiner Firma, in meiner Abteilung, in der Schule, an der Uni, wie toll wäre das, wenn wir sowas erleben würden. Und er wird zornig auf Gott. Irgendwie schwierig zu verstehen, oder? Gerade eben noch hatte er diese Hammererfahrung mit dem Fisch gemacht, hatte ganz neu Gottes Gnade und sein Evangelium verstanden und es geglaubt und in seinem Herzen wirken lassen. Jetzt legt er doch noch mal wieder so eine Herzenshaltung an den Tag. Jona hat es so gehofft, dass Gott Gericht über diese gottlose Nation bringen würde, dass Feuer vom Himmel regnen lassen würde und dass er die Feinde Israels vernichtet. Jetzt stand er ganz schön dumm da. Er hatte Gericht angekündigt und stattdessen schenkt Gott Gnade und Vergebung. Was für ein Gott, oder? Was für ein Botschafter Gottes. Ja, Jona erinnert mich da ein bisschen an diesen Bruder des verlorenen Sohnes, als der wieder nach Hause kommt und wie der mit seinem Vater zürnt, dass er diesen verlorenen Sohn wieder zu sich bei sich zu Hause aufnimmt. Ganz ähnliche Situation. In dieser Situation, da fragt Gott den Jona wie so ein richtig guter Therapeut und er fragt ihn, meinst du, dass du mit Recht so zürnst? Gott gibt den Jona auch diesmal nicht auf. All seiner Geduld, in all seiner Liebe geht er den Weg Jonas mit ihm. Und auch wieder jetzt offenbart er sich ihm noch einmal ganz neu. Und ich möchte euch das echt mal ans Herz legen, dieses Buch mal, sind nur 4 Kapitel in einem durchzulesen. Es ist so berührend, Gottes Wesen darin immer wieder zu erkennen und neu zu erkennen. Er gibt den Jona nicht auf. Er gibt uns nicht auf. Er geht uns nach. Er geht auf uns zu. Advent, Gott kommt zu uns. Seine Ankunft unter uns. Gott geht auf den Jona zu, geht mit ihm mit und so auch mit uns. Das ist Advent. Als Ninive sich von seinen üblen Wegen abgewandt hat, da geht der Jona in seinem Frust und in seiner tiefen Enttäuschung aus der Stadt hinaus, setzt sich draußen auf einen kleinen Berg und wartet, ob Gottes Gericht vielleicht doch noch kommt. Und jetzt, vielleicht erinnern wir uns, ganz ähnlich beim Propheten Elia passiert, da lässt Gott in seiner Fürsorge und in seiner Barmherzigkeit einen wunderschönen großen Strauch wachsen, der dem Jona Schatten schenkt. Der Jona ist darüber natürlich hoch erfreut. Vielleicht denkt er, na endlich läuft mal was gut für mich. Endlich mal was Gescheites in meinem Leben. Ja, in Zeiten tiefster Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind oftmals schon kleinste Kleinigkeiten ein Grund zur Freude. Aber dann, wir erinnern uns vielleicht, über Nacht schickt Gott einen Wurm an die Wurzel dieses Strauches. Der geht ein und Jona sitzt am nächsten Tag wieder in der sengenden Sonne. Und wieder lesen wir, ist er ganz unten, wird böse mit Gott und will einfach nur sterben. Und denkt sich vielleicht, oh Mann Gott, muss das denn immer wieder sein? Kann denn nicht mal was Gutes in meinem Leben passieren? Kann denn nicht einfach auch mal was glatt gehen? Kennt ihr diese Erfahrungen, vielleicht diese inneren Gespräche mit Gott oder mit dir selbst? Geht nicht irgendwann auch mal was in meine Richtung? Gott, kannst dich nicht mal ein bisschen besser um mich kümmern? Was ist eigentlich verkehrt mit meinem Leben, dass immer so viel schief laufen muss, dass es so schwierig und so zäh sein muss? Gott antwortet dem Jona auf seine Fragen, auf seinen Frust und auf seinen Ärger und spricht zu ihm, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach zu ihm, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast. Du hast ihn nicht aufgezogen, in der Nacht ist er gewachsen und in einer Nacht ist er wieder verdorben. Darum kümmerst du dich. Und mich sollte nicht jammern, Ninive. Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, rechts von links, dazu noch viele Tiere. Gott ist ein Gott, den es jammert um uns Menschen. Und mit diesem Beispiel von diesem Rizinusstrauch offenbart Gott dem Jona wieder ganz neu sein Herz, sein Wesen. Er zeigt ihm, mit welcher Liebe, mit welcher Güte er uns Menschen gegenübersteht. Mit welcher Leidenschaft er nach uns sucht. Ob wir bekehrt sind, ob wir christlich unterwegs sind, ob wir gottesfern sind. Er sehnt sich mit ganzem Herzen nach uns. Wie können wir das verstehen? Wie können wir das begreifen, was Gott dem Jona hier versucht zu zeigen? Normalerweise ist es ja so, dass sich Liebe bei uns Menschen für etwas oder für jemanden erst entwickeln muss. Echte Liebe ist im ersten Augenblick eigentlich nie da. Nehmen wir mal irgendein schönes Kleidungsstück. Okay? Im ersten Moment gefällt uns diese Jeans. Wir ziehen sie an, sie passt, sie sitzt bequem und wir kaufen das Ding. Nach einer gewissen Zeit bemerken wir aber, hey, die Jeans, die ist echt cool. Die sitzt richtig bequem, die sieht toll aus, die unterstreicht meine Figur, die besseren Teile davon. Sie lässt mich gut aussehen, ich fühle mich wohl darin. Wunderbar. Was passiert über die Zeit also? Wir hängen unser Herz ein bisschen so an diese Jeans. Es wird unsere, wie man so schön sagt, unsere Lieblingsjeans. Das vielleicht schon mal erlebt, vielleicht auch mit einem anderen Kleidungsstück. Es gibt dann besondere Anlässe, da wird die Jeans angezogen. Wir nehmen mit den Jahren vielleicht ein bisschen an Gewicht zu. Die Jeans bleibt im Schrank, von der wollen wir uns nicht trennen. Vielleicht nehmen wir ja wieder ab und dann passt sie wieder. Wir haben mit der Zeit mehr und mehr unser Herz an dieses Kleidungsstück gehängt. Dasselbe passiert doch auch mit interessanten Personen, die wir kennenlernen, oder? Man sagt zwar Liebe auf den ersten Blick, aber wir wissen doch alle, das ist doch nur dieses Verliebtsein, die Schmetterlinge im Bauch. Das ist auch wichtig, wenn man diese ganzen verrückten Sachen macht. Aber echte Liebe, die wächst doch erst mit den Jahren. Wenn man miteinander durch dick und dünn gegangen ist, dann versteht man, was echte Liebe heißt. Dann versteht man, was es meint, wenn man sein Herz mehr und mehr an eine Person auch hängen kann. Gott sagt dem Jona hier in dieser Situation, du hast dein Herz an diesen Rizinusstrauch gehängt, obwohl du nichts dafür getan hast. Und er hat dir Schatten gespendet und das ist auch wunderbar, das ist auch okay in deiner Situation. Ist das wunderbar, deswegen habe ich ihn wachsen lassen. Aber Jona, kann ich dann nicht mein Herz an 120.000 Menschen hängen, die hier mit noch mehr Vieh in dieser Stadt leben? Du bist betrübt wegen einem Strauch. Könnte ich da nicht betrübt sein über Hunderttausende von Menschen, die in Not sind, die umkommen werden, die sich gegenseitig das Leben schwer machen, die sich gegenseitig wehtun? Wie sollte mein Herz da nicht ausgehen? Das Wort Jammern, was Gott hier benutzt, bedeutet nicht dasselbe, wie wenn wir heute jammern, wenn wir unseren Willen nicht bekommen. Im Hebräischen übersetzt heißt es, um jemanden trauern, sein Herz gebrochen haben, um jemanden weinen, weil ich mein Herz an jemanden gehängt habe. Gott sagt zu Jona, du trauerst und weinst um einen Strauch so sehr, dass du sterben möchtest. Ich weine und trauere um Menschen, weil sie in Not sind, weil das Böse sie auffrisst, weil sie verloren gehen in ihrer Schuld und in ihrer Sünde. Ich glaube, das sind Worte, die Gott heute auch an uns richten würde. Sagen würde, woran hängst du dein Herz? An Dinge, Kleidungsstücke, Konsumware, Karriere, Erfolg, Ansehen, vielleicht an einen anderen Menschen? Suchst du mit derselben Leidenschaft nach den Menschen, die verloren sind? Gott sagt hier, ich weine und trauere über das Böse und die Verlorenheit dieser großen Stadt. Echte Liebe, echte tiefe Verbundenheit lässt mich traurig werden, wenn der Geliebte in Not ist. Echte Liebe lässt mich freudig werden, wenn sich der Geliebte freut. Das sind Zeichen echter, tiefer Verbundenheit und Liebe. Das ist eine gefährliche Art der Liebe. Sie bringt die Gefahr des Leidens mit sich. Es ist die Liebe, mit der Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Und er leidet, wenn er die Not ansieht, wenn er unsere Welt betrachtet. Er sagt zu Jona, mich jammern diese vielen Menschen in Ninive, die so gewalttätig und böse und korrupt sind. Das bewegt mich tief. Warum? Weil sie verloren sind.
Sie sind vom guten Weg abgekommen, den ich für jeden Mensch bereithalte. Und sie haben keine Ahnung, keine Perspektive, wie sie die Probleme ihres Lebens und ihrer Welt in den Griff bekommen können. Deshalb, Jona, deshalb habe ich dich zu ihnen geschickt. Nicht um sie zu richten, sondern ihnen meine Barmherzigkeit und meine Güte zuwenden zu können. Ihr Lieben, deswegen feiern wir Advent. Deswegen passt der Jona in den Advent, in Weihnachten. Gott ist in diese Welt gekommen, zu suchen und zu finden, das, was verloren ist. Unsere Welt ist voll von Menschen, die keine Ahnung vom Sinn ihres Lebens haben. Sie wissen nicht, für was es sich zu leben lohnt. Sie haben keinen Maßstab, was richtig und was verkehrt ist. Und es wird nicht besser, es wird schlimmer. Das sehen wir ja. Und Gott schaut unsere Welt und diese Menschen jetzt nicht an und sagt selber Schuld. Geschieht euch recht. Das habt ihr euch selbst eingebrockt, das habt ihr euch jetzt so verdient. Ich glaube, das ist manchmal der Weg, den wir gerne gehen, das, was wir gerne sagen. Dass wir uns so selbstgerecht über diese Welt erheben und uns dann vom Leid der anderen distanzieren wollen. Das Leid der anderen von uns fernhalten wollen. Seht ihr hier, wir Menschen, wir hängen unser Herz oftmals an Dinge, die uns gut tun, die uns Gewinn bringen. So wie der Strauch beim Jona, der im Schatten gespendet hat. Gott hingegen hängt sein Herz freiwillig an die Menschen von Ninive und an die Menschen von heute. Er macht das freiwillig aus freien Stücken. Er braucht diese Menschen damals und heute nicht, um happy zu sein. Gott braucht das nicht, um sich komplett und erfüllt zu fühlen und zufrieden. Er braucht eigentlich nicht unsere Zuwendung. Und trotzdem aus freien Stücken hat er sein Herz an jeden einzelnen von uns gehängt. Und leidet in unserer Not mit und will helfen und will verändern. Bringt echtes Mitgefühl einem Menschen. Das ist es, einem Menschen um seiner selbst dienen. Das ist Liebe, das ist Mitgefühl. Da unterscheidet sich die Herzenshaltung von dem Jona ganz radikal vom Herzen Gottes. Und Gott möchte ihm das aufzeigen. Erinnert ihr euch an noch jemanden, der über einer Stadt geweint hat, so wie Gott es hier beschreibt? Genau, genau. Jesus weinte über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, hat er gesagt, wenn du nur wüsstest und begreifen würdest, wer hier zu dir kommt. Wie gerne würde ich meine Barmherzigkeit und mein Mitgefühl über dir ausschütten, mich dir zuwenden in deiner Not, hat Jesus gesagt. Jona, der Prophet, hatte kein Mitgefühl für Ninive. Jesus, der wahre Prophet, der weinte über die Verlorenheit dieser Stadt. Als Jesus eine Woche vor seinem Tod nach Jerusalem einritt, da wusste er genau, alle diese Menschen, die mir hier gerade zujubeln, die werden mich in einer Woche umbringen. Die werden mich ans Kreuz schlagen. Die werden jubeln, dass ich da hänge. Und trotzdem war er nicht böse mit ihnen. Er hat nicht die Reaktion von dem Petrus gezeigt, der Feuer und Schwefel auf sie regnen lassen wollte. Er hatte kein Selbstmitleid wie der Jona. Ach, welch schlimmen Weg ich hier gehen muss. Er weinte über die Stadt. Und sagte, Jerusalem, wenn du nur wüsstest, was dir dieser Tag bringen könnte, welch Frieden das in deine Mitte bringen würde, stattdessen bist du geistlich blind und es ist verborgen von dir, vor dir. Du hast die Zeit nicht erkannt. Du hast nicht erkannt, wer hier vor dir steht. Jerusalem, Jerusalem, wie habe ich mich danach gesehnt, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Es ist das Herz des Vaters, das Jesus hier den Menschen zeigt und auch uns heute. Wir wissen selbst am Kreuz, als Jesus die furchtbarsten körperlichen Schmerzen litt, aber auch die furchtbarsten innerlichen Schmerzen zu leiden hatte, dass er von seinem Vater getrennt war, da sagte er: Vergib ihnen, Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Können wir weinen über die Verlorenheit von Menschen um uns herum? Wie sehr bewegt uns die Not und die Bedürfnisse von anderen? In unserem Land, in anderen Teilen dieser Welt, sind wir schneller mal bei einem Urteil, jemanden zu richten, als dass wir uns von seiner Not zu Hilfe bewegen lassen? Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Liebe ist ein guter Zeitpunkt, sich über die Not der anderen mal Gedanken zu machen. Ich habe euch da noch eine kleine Geschichte aus meiner Zeit in Kapstadt mitgebracht. Viele wissen, ich habe damals in der deutschen Gemeinde dort gearbeitet mit Jugendlichen, die im Vergleich zu 99,9% der restlichen Bevölkerung des Landes sehr privilegiert gelebt haben. Und mir war es immer ein großes Anliegen, diesen jungen Menschen, andere Menschen zu zeigen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen sind und da nicht leben konnten und nicht so gut leben konnten. Und ich kann mich erinnern an eine Adventszeit, da hatten wir die Idee, eine Suppenküche zu machen für die Obdachlosen in der Stadt. Und alle waren ganz begeistert und die Eltern haben wir mit reingezogen, die haben große Töpfe mit Suppen gekocht und wir haben mit den Jugendlichen auf großen Plätzen dann dort in der Stadt gestanden und haben das an die Obdachlosen ausgegeben. Und an dem Abend kam ein Obdachloser auf mich zu und hat einen Satz zu mir gesagt, den ich seitdem nicht mehr vergessen habe. Er sagte: Jetzt ist Weihnachten und ihr kommt alle raus auf die Straße und helft uns und das ist ganz wunderbar. Aber wo seid ihr den Rest des Jahres? Ich habe mir im ersten Moment gedacht, hey, wie unverschämt, sei mal dankbar, dass wir wenigstens jetzt da sind. Aber über die Jahre ist mir der Wahrheitsgehalt dieser Aussage wirklich deutlich geworden. Es geht nicht darum, mal kurz hier und da zu helfen, mal kurz diese oder jene Aktion zu starten. Es geht um eine Herzensveränderung. Es geht um nichts Geringeres. Gott zeigt das dem Jona. Es geht nicht darum, eine kurze Aktion in dieser Stadt zu starten, sondern es geht um die Veränderung deines Herzens und des Herzens dieser Stadt. Dahingehend, dass wir Gottes Herz ähnlicher werden. Echte Liebe für Menschen, echte tiefe Barmherzigkeit, die mich bewegt, Gutes zu tun und Liebe zu üben. Deswegen meine Frage an uns: Darf Advent, darf dieses Weihnachten, dieses Jahr diese Herzensveränderung in mir bewirken? Möchte ich das zulassen, dass Gott dich ansprechen darf, so wie er es bei Jona gemacht hat? Bist du bereit, dass du ihm dein Herz hinhältst und sagst: Herr, verändere so, wie du willst? Dann wird's Weihnachten bei dir. Dann wird die Jona-Geschichte real bei dir. Das ist nämlich dieser faszinierende Aspekt dieses Buches. Ich habe vorhin ja gefragt, die ganz große Frage: Wer weiß, wie das Jona-Buch aufhört? Ich lese euch die letzten Verse vor. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast? Du hast ihn nicht aufgezogen, er ist in der Nacht gewachsen und in der Nacht verdorben. Sollte mich nicht jammern, diese große Stadt Ninive. Die Verse, die ich vorhin schon gelesen habe. Keine weitere Aktion vom Jona, keine letzten Worte von ihm, einfach diese Frage von Gott an Jona: Sollte mich nicht jammern, diese große Stadt. Und damit ist es eben auch diese Frage an uns. Wir wissen nicht, wie Jona geantwortet hat. Wir wissen nicht, was er getan hat, wie es weitergegangen ist. Ist auch nicht wichtig. Es ist die Frage an uns, dass wir sie mit nach Hause nehmen. Wollen uns diese Erkenntnisse, diese Offenbarung, das, was wir vom Jona in den letzten Wochen gelernt haben, sind wir bereit, dass das wirklich unser Herz im tiefsten Innern verändern darf? Sind wir bereit, dass wir unser Herz Jesus hinhalten und sagen, tu das, was du willst, nicht das, was ich will, nicht das, was ich möchte und plane, sondern das, was du willst, in deiner großen Allwissenheit, in deiner großen Souveränität, wirke das, was du möchtest. Lasst uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für den Jona und das, was wir von ihm in den letzten Wochen lernen durften. Ich danke dir, wie es mich tief bewegt hat, dich da drin zu erkennen in dieser Geschichte. Egal, mit wem ich mich da jetzt genau identifiziere und welchen Teil von Jona, aber zu sehen, was für ein wunderbarer, großer, liebevoller Gott du bist. Wie es dich bewegt, dass Menschen verloren gehen. Wie es dich bewegt, dass Jona auf dem falschen Weg ist. Und wie du auf jeden zugehst, auf jeden ganz persönlich eingehst und Veränderung schenkst. O Vater, wir bitten dich für uns ganz persönlich, dass du unser Herz anrührst, ganz tief drunten. Da, wo wir vielleicht gar nicht selbst hinkommen, mit unserer Erinnerung, mit unseren Wünschen, mit unserem Willen, sondern wo nur dein Heiliger Geist hinabsteigen kann und Veränderung schenken kann an unserem tiefsten Wesen, Herr, und uns dir ähnlicher macht. Danke für deine Liebe, danke für deine Barmherzigkeit, danke für deinen Wunsch, dass du unser Leben positiv und gut beeinflussen willst. Lass uns das erleben, Herr. Lass uns dich ganz persönlich erleben. Wir bitten dich darum in deinem Namen, Herr. Amen. Möchte ich euch unter dem Segen Gottes in diese Woche entlassen. Der Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und er ist euch gnädig. Und er erhebt sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen.